Doris Töchter, ein Podcast der Gleichstellung der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum zur theologischen Forschung von Frauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doris Töchter. In der heutigen Folge präsentieren wir Ihnen den Vortrag von Professorin Margit Eckhold im Rahmen der Ringvorlesung Spot On – Theologische Forschung und Lehre von Frauen. Ihr Vortrag trägt den Titel Zwischen Ent- und Ermächtigung – die spanische Mystikerin Teresa von Avila und befreiende Praktiken des Glaubens. Frau Professorin Margit Eckhold ist Dogmatikerin und Fundamentaltheologin an der Universität Osnabrück. Sie hat studiert katholische Theologie, Romanistik und Philosophie in Tübingen und Poitiers in Frankreich und hat in Tübingen ihre Dissertation zum Thema Vernunft in Leiblichkeit, christliche Vermittlung im Denken Nicolas Malebranches verfasst. In ihrem Vortrag geht es um die große Mystikerin Teresa von Avila. Ihr Vortrag ist ein Plädoyer, die Kategorie der Subjektivität und der Erfahrungsbezogenheit in den theologischen Diskurs hineinzunehmen. Und stellt heraus,
dass für mich Teresa von Avila im Grunde eine große Frau, eine große Christin, eine Mystikerin ist, die aber nämlich einen zentralen Beitrag dann auch für die Theologie geleistet hat, und zwar gerade in diesem Sinne, dass hier im Grunde über eine mystische Theologie etwas entdeckt wird, was vielleicht auch in anderen Traditionen, wir haben die Zeit eines Luther, der großen auch Reformatoren, was im Grunde mit auch hier dieser auch Geschichte ist, auch der westlichen Christenheit sehr stark in Verbindung gebracht worden ist, die Frage der Freiheit. Und dass wir auch sehen, dass eine große Frau der katholischen Reform, deren Werke dann nicht in den Mainstream der katholischen Theologie eingegangen sind, dass die aber im Grunde für genau diese Entdeckung auch hier neuzeitlicher Subjektivität steht, auf diesem Wege im Grunde einer Entdeckung einer großen geistlichen Theologie. Das ist diese Grundthese und der Aufbau meines Vortrages. Ich möchte nun mit dem Punkt 1, und zwar mit meiner Einführung über einen Text von Teresa, auch beginnen. Sie kennen das Wort von Teresa, das immer wieder zitiert wird. Vielleicht für manche das Wort, das mit der Teresa im Grunde ganz zentral verbunden wird. Allein Gott genügt. Solo Dios basta. Ich möchte ein Gedicht aus ihrer Poesia zitieren, eben in dieser deutschen auch Übersetzung der deutschen Ausgabe, die uns ja auch vorliegt. Im Herder Verlag sind ja auch eine Taschenbuchversion ja auch vor einigen Jahren erschienen. Gott spricht, o Seele, suche dich in mir, und Seele, suche mich in dir. Die Liebe hat in meinem Wesen dich abgebildet, treu und klar. Kein Maler lässt so wunderbar, o Seele, deine Züge lesen. Hat doch die Liebe dich erkoren, als meines Herzens schönste Zier. Bist du verirrt, bist du verloren? O Seele, suche dich in mir. Dann geht es weiter. Es wird im Grunde jetzt nun diese Perspektive umgekehrt. Es geht ja hier um die Gott-Seele-Beziehung. O Seele, suche dich in mir. Und es wird nun dahin im Grunde entwickelt, und Seele, suche mich in dir. In meines Herzens Tiefe trage ich dein Porträt, so echt gemalt. Sähst du, wie es vor Leben strahlt, verstummte jede bange Frage. Und wenn dein Sehnen mich nicht findet, dann such nicht dort und auch such nicht hier. Gedenk, was dich im Tiefsten bindet, und Seele, suche mich in dir. Du bist mein Haus und meine Bleibe, bist meine Heimat für und für. Ich klopfe stets an deine Tür, dass dich kein Trachten von mir treibe. Und meinst du, ich sei fern von hier, dann ruf mich und du wirst mich erfassen, dass ich dich keinen Schritt verlassen. Und Seele, suche mich in dir. Wir werden genau diese im Grunde auch Aufeinanderbezogenheit von Gott und Mensch, von Mensch, eben auch hier über den Begriff Seele hier auch benannt, Mensch und Gott, auch hier als dieses Leitmotiv entdecken, um genau zu der Entdeckung von Subjektivität und Freiheit mit Teresa geführt zu werden. Ich möchte aber auch in dieser Einführung ein zweites Zitat Ihnen vorlesen aus diesem großen Werk, was dann im zweiten Teil im Zentrum steht, der inneren Burg, diese Moradas del Castillo Interior, um es auch zu verbinden mit der Frauen- oder auch feministischen Perspektive auch meines Zugangs zu Teresa zwischen Ent- und Ermächtigung. Aber auf der anderen Seite möchte sie, also die Seele, am liebsten mitten in die Welt gehen, um zu sehen, ob sie nicht etwas dazu beitragen kann, dass auch nur eine Seele Gott inniger lobe. Handelt es sich um eine Frau, so ist sie traurig über die Fesseln, die ihre Natur ihr auferlegt und die ihr nicht erlauben, dies zu tun, und heftig beneidet sie diejenigen, die die Freiheit haben, es laut hinauszurufen und aller Welt zu verkünden, wer dieser große Gott der Heerscharen ist. Wir haben hier einen Text, wo sie auf ihre Situation auch als Frau reflektiert, in einer, ich denke, auch ironisch gebrochenen Weise. Das heißt, auch sie spielt sehr stark auch mit Zuschreibungen im Blick auf das, was Frauen sind zu sein haben, auch in ihrer Zeit, auch diese im Grunde ja Bindung an auch Innenräume. Das heißt, dass es ihr als Frau nicht ermöglicht ist, eben auch als Missionarin auf den Weg zu gehen. Es sind Zeiten ja, in denen sie gelebt hat, 492, Conquista Amerikas, Cristóbal Colón, die Conquistadoren, das ist die Zeit, in der sie lebt, die oftmals vielleicht für uns gar nicht so präsent ist. Wir denken dann an Teresa, die Zeit dann der spanischen Gegenreformation, aber es ist die Zeit im Grunde auch dann der Eroberung, des Beginns der Kolonialgeschichten Europas, gerade jetzt hier auch Spaniens. Und 7 ihrer Brüder sind in diese sogenannte neue Welt aufgebrochen. Teresa wusste auch um das Leid. Sie hat sehr viel über Briefe ihrer Brüder oder auch wenige, die zurückkehren konnten, die sie dann auch getroffen hat, hat davon erfahren. Sie konnte selbst nicht, indem sie nach außen auf diese Weise aufbrechen. Sie ist nach außen aufgebrochen. Die Gründung im Grunde auch dann der Karmelitinnenklöster auch in Spanien. Immens ist das, wie wir das sehen werden. Aber es ist ein anderer Weg, um im Grunde auch hier Christus nachzufolgen, auch in diesem auch Apostolat, das Evangelium Jesu Christi zu verkünden. Sie steht insofern für mich, das ist diese These und das Leitmotiv, für die Ausbildung einer neuen Gestalt mystischer Theologie in der frühen Neuzeit, die dann Modell wird für die vielen geistlichen Aufbrüche auch in anderen Jahrhunderten. Das darauf folgende Jahrhundert ist, nachdem ihr Jahrhundert das Siglo de Oro ja der spanischen Literatur ist, wird das 17. Jahrhundert ja das große Jahrhundert sein der École Française de Spiritualité mit großen Gestalten ja wie Henri de Brühl, oder auch in der zweiten Hälfte gehören dazu ja auch Marguerite d'Alacoque, aber auch ein Pascal, viele, viele andere. Und das heißt, sie wird im Grunde ja Protagonistin auch vieler Aufbrüche, die ganz genau auch mit diesem Motiv zu tun haben, was ich hier in das Zentrum stellen möchte. Dieser Prozess einer Selbst, auch Ermächtigung, Entdeckung ihrer Subjektivität, indem sie aber in der Tiefe ja von Gott hier auch gefunden ist. Das heißt, der auch sie im Grunde herausruft, auch dann ihren Weg, dann auch dieses Empowerments zu gehen. Das ist für mich eben das Leitmotiv. Das heißt, dass sie diesen Weg der konkreten jetzt Mission in diese sogenannte neue Welt aufzubrechen nicht gehen kann. Aber es sind so viele Welten und immer neue Welten, die sie ja entdeckt, indem sie den Weg in das Innere geht. Das heißt, immer mehr diese vielen Räume, Wohnungen in der Seele des Menschen zu entdecken. Und das ist spannend auch für unsere Debatten heute, wo ja der Begriff der Seele, das können wir diskutieren, ja im Grunde ja oft ad acta gelegt worden ist in Zeiten auch von Neuro, von Kognitionswissenschaften, aber wo wir doch im Grunde auf eine neue Weise ja auch das entdecken und je neu auch entdecken wollen und gerade auch dann als Theologen, Theologinnen auch in diese philosophischen Debatten einbringen wollen. Was ist denn das, auch wenn ich sage, was es heißt Identität? Und dass wir mit Teresa im Grunde eine ganz zentrale und entscheidende Grundfigur für Identität entdecken können, die im Grunde auch dann in philosophischen Ansätzen des 20. Jahrhunderts, ich beziehe mich sehr stark ja auf Ricoeur, also diese phänomenologisch-hermeneutische Tradition, die wir dort finden. Das heißt, das Selbst als anderer, soi même comme un autre bei Ricoeur, das heißt, die Grundgestalt der Alterität ist eingeschrieben in ihre dann auch Entdeckung von Subjektivität dadurch, dass sie auch je neu von Gott, dem anderen, entdeckt wird. Das als Leitmotiv und das steht hinter solo Dios basta. Es geht zunächst immer darum, Gott zu loben. In dem Umfeld, in den Räumen, die wir oder die sie auch entdecken konnte. Und sie erschließt eben nicht die vielfältigen Räume nach außen hin, sondern vor allem die vielfältigen Räume auch nach innen, die aber dann auch diese Kraft geben, also auch dann in dem Sinn, also ermächtigen. Wir müssen natürlich richtig verstehen, es ist belegt, dieser Begriff in der deutschen Tradition hier, auch hier leidvoll, aber es ist die Übersetzung eben auch dieses Begriffs des Empowerments, was aber ich in dem Sinn ja auch theologisch, auch im Sinne im Grunde einer theologischen Anthropologie, auch gnadentheologisch, wie wir das am Schluss auch sehen werden des Vortrages, auch hier erschließe. Das heißt, sie entdeckt hier diese vielfältigen Räume des Innen, der Seele und in ihnen Gott, beziehungsweise, das ist genau in dem Gedicht auch formuliert, sie lässt sich in den Räumen des Innern, die sich ihr entschließen, von Gott entdecken. In meines Herzens Tiefe, hieß es eben auch in diesem Gedicht, trage ich dein Porträt so echt gemalt, du bist mein Haus und meine Bleibe, bist meine Heimat für und für. So mein Leitmotiv. Teresa hat genau dieses Motiv, solo Dios basta, entdeckt in zutiefst angespannten, dunklen, angefragten, konfliktiven Zeiten. Das ist eben diesen Begriff, Tiempos Recios, genannt, ein Begriff, den Teresa selbst auch verwendet. Was sind das für Zeiten? Auch nur ganz kurz für Sie. Viele von Ihnen kennen sicherlich auch die Lebensdaten einer Teresa. Eine kurze Erinnerung, geboren als Teresa de Cepeda y Ahumada am 28. März 1515 in Ávila, wo sie auch stirbt. Eben, es ist Kalenderreform, Umstellung, aber sagen dann am 4. Oktober 1582. Angesichts eben der gregorianischen Kalenderreform ist das dann auch der Tag der Beerdigung, der 15. und ja auch Oktober. Ihr Vater, das ist interessant, entstammt einer Familie von, wie es eben auch heißt, jetzt geschichtlich sogenannten Conversos. Das sind Juden und Jüdinnen, die nach der Reconquista, Granada wird ja von den dann auch Spaniern wieder erobert, die muslimische Herrschaft in Spanien wird zurückgedrängt und das sind Juden und Jüdinnen, die zum Katholizismus konvertieren mussten, wollten sie eben nicht ihr Leben verlieren. Und ihre Mutter, das ist auch interessant, entstammt dem niederen Adel und ist insofern altkastilisch. Und interessant ist, dass im Wappen der Mutter ein rauchender Turm zu sehen ist, der auf den Kampf ihrer Vorfahren gegen die Muslime hinweist. Und das ist in diesen Zeiten auch im Siglo de Oro ein sogenannter Ritterschlag und Zeichen der Zugehörigkeit im Grunde dann auch zur Oberschicht, zu den Mächtigen. Aber es ist eine gebrochene Zugehörigkeit und eine sehr interessante auch Zugehörigkeit auch in diesem Spanien des Siglo de Oro. Die Teresa erfährt im Grunde auch von jung an auch diesen Ruf, auch Gott zu suchen, Jesus Christus zu suchen. Es ist ein spannender und auch sicher auch schwieriger, aber das ist jeder Prozess einer Berufung, auch Prozess. Sie wird dann, ich werde diese ganze Geschichte hier auch nicht nennen, sie tritt eben dann ein und legt Gelübde ab. Das ist am 3. November 1537 im Kloster der Menschwerdung in auch hier Ávila. Und es ist ein wichtiger Weg, begleitet natürlich auch von vielen anderen, von wichtigen Texten, auch geistlicher Literatur, wie wir es auch sehen. Es ist aber ein Weg, den sie dann einschlägt, wo sie im Grunde ja auch als Angehöriger auch einer doch oberen Mittelschicht bis in die Oberschicht hineingehend, wo sie doch in einem Kloster ist, wo sie Privilegien hat, wo sie Besuche empfangen kann, wo sie im Grunde auch ja, im Grunde im Vergleich zu anderen der Schwestern hier ein sehr privilegiertes Leben führt. Das ist etwas, was sie dann im Grunde auch, ich sage einmal, umwirft, also auch belastet. Sie wird krank, und zwar schwer krank. Sie wird begleitet von einem Onkel, der zu den Hieronymitinnen gehört, und sie entdeckt nun wichtige geistliche Texte, auch hier der damaligen Zeit, die für die spirituellen Aufbrüche im Humanismus stehen, für unterschiedlichste, vielfältigste Suchbewegungen. Und das sind hier auch diese genannten Texte von Francisco de Osuna, eine ganz wichtige Gebetslehre. Damals das sogenannte, im Deutschen übersetzt, das dritte geistliche ABC, aber auch Texte hier wie von Bernardino de Laredo, Aufstieg zum Monte Sion auf einem kontemplativen Gebetsweg. Und es sind Texte auch dann des Augustinus, die Confessionis, die sie entdeckt. Das heißt, das sind Texte, die auch in dieser Zeit viele Menschen, Männer und Frauen, auf auch neue Entdeckungswege auch führen und auch begleiten. Das ist ein Aufbruch, ein noch faszinierender Aufbruch, bevor dann diese geistlichen Aufbrüche auch einer auch katholischen Reform, wie wir es auch nennen, im Grunde durch auch strikte Regelungen, dann durch das Konzil von Trient, durch eine starke Gegenreformation, durch Inquisition im damaligen Spanien, hier gebremst werden. In dieser Zeit, also bevor die Regelungen des Konzils von Trient greifen, hat Teresa wie andere Frauen oder auch Männer, auch in Ordensgemeinschaften andere, haben Zugang zur volkssprachlichen, also spanischen, damals in diesem Spanischen der damaligen Zeit, volkssprachlichen Literatur. Es gab Übersetzungen der Bibeltexte, nicht der gesamten Bibel, aber zentraler, wichtiger Texte der Bibel. Und es werden dann, die Inquisition greift, es werden die geistlichen Texte, die im Grunde ganz genau im Grunde für diese Reformbewegung, diese auch Entdeckung von Subjektivität stehen, werden auf den Index verbotener Bücher gesetzt. Es kommt, das ist furchtbar, auch in dieser Zeit in Spanien, es kommt durch die Inquisition zu Bücherverbrennungen. Das sind genau diese schrecklichen, diese strengen Zeiten, von denen Teresa eben spricht, diese Tiempos Recios. Eine Zeit aber auch, in dem diese mystische im Grunde auch Grund, ja, Gestalt auch hier Aufbrüchen eben auch noch diese Welt charakterisiert. Teresa wird von ihren geistlichen Begleitern, und dazu gehören, wie wir es auch sehen, auch ein junger Karmelit, der Johannes vom Kreuz, und dann auch ein junger Pater, Jeronimo Gracian. Sie wird angeregt in dieser Zeit, wo sie ja schon im Grunde dann auch um die 40 ist und wo einen langen, auch schwierigen geistlichen Weg durchlaufen hat. Sie wird von diesen geistlichen Begleitern angeregt zu schreiben. Das heißt, sie findet nun in diesen Tiempos Recios, findet sie zu einer eigenen, ganz eigenen Stimme, wird diese großen Werke, die Sie hier sehen, auch vor allem dieses große Werk, das Buch ihres Lebens, ein Blick auf ihren geistlichen Weg, den Weg der Vollkommenheit, Camino de Perfección, das Buch der Gründungen, Libro de Fundaciones, und vor allem dann im Grunde auch hier diese Seelenburg, so heißt es im Deutschen, die Moradas del Castillo Interior, auch schreiben. Gerade 1577 dieses Buch im Grunde der, ja, dieser Moradas, dieser vielen, vielen Wohnungen, auf die wir gleich schauen werden. Sie kommt im Grunde darin hier zu einem Entdeckungsprozess auch ihrer eigenen Stimme, aber es ist kein Buch, das sie für sich schreibt, sondern es ist ein Buch, das sie für die Frauen schreibt, mit denen sie ja zusammenlebt, auch in den dann auch Kloster- und Klöstergemeinschaften, die sie gründet. Sie steht zusammen mit dem auch jungen und jüngeren Pater Johannes vom Kreuz ja für dann auch die Neugründung dann der Karmelbewegung, das heißt für die Gründung der, wie wir es auch nennen, die unbeschuhten Karmeliten Theresa. Und das ist so faszinierend, wird innerhalb, auch hier im Grunde auch kurzer Zeit, wird sie in Spanien unterwegs sein. Sie wird hier ganz viele Klöster gründen, Frauenklöster und eben dann auch zusammen. Das ist auch in dem Sinn ja auch ein Teamwork, auch dann auch mit Johannes vom Kreuz auch den Impuls geben, auch für die Gründung von Männerklöstern. Sie schreibt diese wunderbaren, faszinierenden Werke. Gleichzeitig ist sie aber auch unterwegs in Spanien und wird zur Gründerin von vielen Klöstern. Und spannend ist ja, sie ist immer an der Grenze von der Inquisition, im Grunde auch hier verfolgt zu werden. Sie steht an dieser Grenze, im Blick auch auf ihre Texte, ihre geistlichen Texte, ihre Lehrautorität, die sie damit ja auch in dem Sinn in Anspruch nimmt. Sage ich so einmal, nicht beansprucht, sondern das ist eine zentrale Lehrautorität. Aber vielleicht ist es auch der Punkt, sie ist auch eine Frau, die politisch klug ist. Das heißt, sie hat starke, auch geistliche Begleiter. Sie ist auch mit Frauen, auch in Adelskreisen, auch da vernetzt. Das heißt, Teresa von Avila wird dann im Grunde sogar auch sehr auch rasch, auch nach ihrem Tod, zu einer der ganz, ganz großen, dann auch Frauenheiligsprechung oder Seligheiligsprechung werden dann ja, wie es ja auch bei wenigen ist, auch dann doch sehr bald auch erfolgen. Und wo sie dann, wie wir aber auch sehen werden, das ist meine zweite dann auch Reflexion, ja, dass die Teresa von Avila dann im Grunde vereinnahmt wird, auch in der Zeit einer Gegenreformation und auch im darauf folgenden Jahrhundert, für eine spezifische Gestalt dann auch gegenreformatorischer Spiritualität und auch Frömmigkeit. Und dass wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass sie in der Theologie, aber auch in der Kulturwissenschaft, in der Literaturwissenschaft, dass sie im Grunde als große Stimme dann auch der katholischen Reform und dann auch einer, jetzt auch, wir sagen es heute, einer feministischen dann auch Theologie, Frauenmystik im Grunde auch entdeckt wird. Theologin der katholischen Reform, das ist ein Begriff, den ich auch verwende, sicher mit einer großen Forscherin, der Teresa von Avila, der früheren jetzt auch Tübinger Karmelitin Waltraud Herbstritt oder eben Schwester Theresia, die lange ja im Karmel von Tübingen gelebt, gewirkt hat, aber auch mit einem evangelischen Theologen. Ich habe hier das Werk von Waltraud Herbstritt Ihnen genannt, einem evangelischen Theologen, auch einem Tübinger Theologen, mit dem zusammen auch Waltraud Herbstritt einiges auch ja auf den Weg gebracht hat, Jürgen Moltmann. Und ich möchte Jürgen Moltmann, evangelischen Theologen, auch gerne zitieren. Auf dem Wege zu Teresa liegen viele Steine, die weggeräumt werden müssen. Es sind die Vorurteile, die 400 Jahre Kirchenspaltung und Glaubenskrieg dort liegen gelassen haben. Es sind freilich auch Vorurteile, von denen Teresa selbst nicht frei gewesen ist. Es sei aber unzutreffend, so Moltmann, und auch ein Missbrauch ihres Namens, wenn sie lange Zeit eine Hauptfigur der Gegenreformation genannt wurde. Das war sie nun bei aller Liebe zum Streit um die Wahrheit, sei es gesagt, wirklich nicht. Was sie in Wirklichkeit war, lässt sich treffender mit dem Ausdruck Hauptfigur der katholischen Reform bezeichnen. Soeben Moltmann. Teresa wird in einer ähnlichen Weise heute in Kultur-, Literaturwissenschaften auch entdeckt. Ich habe hier das Werk eines Romanisten hier genannt, André Stoll, die poetischen Paradiese des Ichs, Teresa von Avila, von der Liebe Gottes. André Stoll weist im Blick auf die Teresa hin, auf die vielfältigen auch Wirkkräfte, die sich auch in ihren dann auch Poesien auch verdichten und weist eben auch hin auf die vielen Projektionen der Nachwelt im Blick auf die Teresa und dass es auch wichtig ist, sie aus den verschiedensten Bildern auch heraustreten zu lassen, die von der Teresa auch gemacht worden sind und dass es im Grunde auch wichtig ist, gerade auch die Einbettung der Teresa in dieses Siglo d'Oro und auch in ein im Grunde zutiefst ja auch spannungsreiches Spanien auch zu entdecken. Und das bedeutet auch im Grunde hier die Geschichte ihrer Familie, die Conversus, die in dem Sinn ja auch jüdischen Traditionen, aber auch dann gerade über den Johannes auch von Kreuz, im Grunde ja das Nachwirken dann auch islamischer Mystik. Das sind Momente, die ja in der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart auch anstehen. Das heißt Bezüge im Grunde, die wir entdecken können, was wird hinein auch in dieses Werk der Teresa von Avila. Und dann natürlich die großen geistlichen Werke, die ich auch genannt hatte, eines auch Humanismus und gerade dann eben die Texte, zu denen Teresa Zugang hatte, auch eines spanischen Humanismus, wie eben auch die genannten von Bernardine de Laredo als Beispiel. Teresas Werk ist, wie Strolles dann auch eben sagt, ist im Grunde ein sehr heterodoxes auch Kunstwerk. Und wir müssen im Grunde heute auch über die Arbeit an ihren Texten, gerade wie ihr es auch sagt, diese Bedeutungsvielfalt auch ihrer Texte erschließen und entdecken. Insofern, dass es hier im Grunde, um diesen ersten einführenden Teil abzuschließen, unsere Arbeit, Teresa in dem Sinn aus Bildern heraustreten zu lassen, um im Grunde dann auch ihren faszinierenden Weg in einer zutiefst gespannten Welt zu entdecken, ihren faszinierenden Weg zu einer inneren und dadurch aber auch äußeren Freiheit. Und dass ein solcher Weg immer mit einer Vielfalt an inneren und äußeren Kämpfen verbunden ist. Und dass dann auch ihr Werk das Spiegel ist für diese zerrissene Welt, für diese Tempus Recius und eben auch hier für diese, wie es Teresa geschrieben hat, auch Welt in Flammen. Das ist die Zeit der Conquista, Beginn dieses Kolonialismus, eines Des oder besser eines Encubrimiento, nicht eine Entdeckung, sondern Verdeckung auch anderer Welten. Das heißt auch das Leid dann der indigenen Bevölkerung Lateinamerikas. All das, was passiert ist, ist etwas, was Teresa auch erfahren hat und sicher auch gespürt hat in ihrem Inneren, in ihrer Seele. Das heißt, dieser Weg nach innen, mystische Theologie, ist in dem Sinn auch ein Anteil haben an der Welt. Insofern ist es kein Rückzug aus Welt, sondern ist in dem Sinn, in dem sie ihre Stimme entdeckt, dieser Weg, auch hier dieser, wenn auch Ermächtigung von Gott her, ist im Grunde auch ein Werk, wo sie auch spürt, wie im Grunde auch in dieser äußeren Welt so vieles im Grunde auch immer wieder an Macht auch verliert und auch dann zerstört auch wird. Diese Gebrochenheiten dieser Welt auch zu entdecken. Und ihr Weg nach innen, das ist das, was ich in diesem zweiten Teil im Grunde jetzt auch diese Grundthese auch nur vertiefen möchte, auch im Blick auf ein paar Texte. Das Leitmotiv ist genannt in meinem ersten Teil des Vortrags. Ich möchte nun genau diesen Weg der Entdeckung auch hier ihres Selbst, Bewusstseins, ihrer Identität aufzeigen und dass das eben ein Weg ist, indem sie sich öffnet für Gott, indem sie in ihrem Weg nach innen, in diese vielen Innenräume, auch hier Gott entdeckt, dass sie hier durch diesen Entdeckungsprozess, auch durch diese Liebesbegegnung, durch dieses Getroffenwerden von Gottes Liebe zu ihrer Stimme auch findet. Das ist der Weg der inneren Burg. 1577, wie ich Ihnen das auch im ersten Teil gesagt habe, ist innerhalb von ganz kurzer Zeit zwischen dem 2. Juni und 30. November 1577 dieses faszinierende Werk Wohnungen der inneren Burg entstanden. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen, den Beginn der inneren Burg, weil es nämlich ein Programm ist für Ihren mystischen Weg. Wie ich heute unseren Herrn anflehte, er möge durch mich reden, weil ich nichts zu sagen fand und nichts wusste, wie ich mit der Erfüllung dieser Aufgabe beginnen sollte, da bot sich mir da, was ich nunmehr sagen und als Fundament gebrauchen möchte, nämlich unsere Seele als eine Burg zu betrachten, die ganz aus einem Diamant oder einem sehr klaren Kristall besteht und in der es viele Gemächer gibt, gleich wie im Himmel viele Wohnungen sind. Denn wenn wir es recht betrachten, Schwestern, so ist die Seele des Gerechten nichts anderes als ein Paradies, in dem der Herr, wie er selbst sagt, seine Lust hat. Wir merken sie auch schon, diese rhetorischen Grundfiguren, die wir ja bei vielen Frauen, Mystikerinnen finden, auch eine Hildegard von Bingen, anderer Frauen, der Frauen von Helfter. Der Herr wird angefleht, er möge durch sie reden. Das heißt, als Frau kann, darf sie ja nicht sprechen, ihre Stimme erheben. Gott spricht durch sie. Das ist im Grunde auch diese Grundstruktur prophetischer auch Stimme. Und dass sie nun im Grunde auch beginnt, weil der Herr, er findet hier Gott Lust hier in ihrer Seele, diesem Paradies, in diesen Wohnungen auch hier dann zu wandern, sich aufzuhalten. Das ist der Beginn. Und dass sie auch gleichzeitig ihre Schwestern anspricht, das charakterisiert ihre Texte, die auch aus diesem im Grunde Dialog mit den Mitschwestern in dem Sinn auch erwachsen. Und es heißt dann weiter in diesem Text, obwohl zwischen ihr, also der Seele, und Gott der Unterschied besteht, der Schöpfer trennt vom Geschöpf, da sie ja etwas erschaffen ist, so genötigt doch das Wort seiner Majestät, dass sie nach seinem Bilder geschaffen ist, um die große Würde und Schönheit der Seele uns als kaum fassbar erscheinen zu lassen. Das heißt, hier haben wir in dieser Einführung im Grunde das Programm ihrer mystischen Theologie. Das heißt, Gott sprechen zu lassen, das heißt, in das Innere zu gehen, diese Seele zu erkunden, diesen Weg in die vielfältigen Gemächer, Wohnungen, in dieses Paradies. Es sind ja auch nicht nur Wohnungen, sondern das ist ja das Spannende, es sind Wohnungen und Gärten, die sich hier im Grunde ja verbinden. Und das heißt, diese Seele wird zum Ort der Begegnung mit Gott. Das heißt, wir haben hier einen Weg, der erinnert im Grunde auch an den Weg mystischer Traditionen, die sie kennt. Das hohe Lied der Liebe klingt nach das Paradies, Gärtlein. Das ist auch Texte eines Bernhard von Clairvaux, anderer mystischer Traditionen, dann auch mittelalterlicher Theologie. Und dass es hier ein Weg ist, aber nicht nur, um den je größeren Gott auch zu entdecken, aber entdecken in einem, jetzt Anführungsstrichen gesprochen, weil er je größer ist, sondern um in diesem Prozess in der Tiefe ihre Seele zu entdecken. Gott ist je größer. Das ist dieser Weg auch eines geistlichen Prozesses und auch in anderen Texten, die ihr ja vorlagen, Texte, die an Johannes von Kreuz in der Zeit schreiben wird und die sie dann auch weiß. Das sind ja oft Werke, die dann auch, ja, parallel auch entstehen in einem intensiven geistlichen Austausch. Es ist nicht nur dieser Weg eines Aufstieges und der Weg im Grunde ist auch hier einer Mystik in der Gestalt eines Pseudo-Dionysius Areopagita negativer Theologie, sondern was wird entdeckt? Und das ist das Spannende und auch hier meine These. Das heißt, sie entdeckt letztendlich auch hier sich selbst, ihre Seele. Gott ist je größer, aber diese Größe Gottes spiegelt sich in aller Paradoxalität wieder in diesen Innenräumen. Und das ist ein Weg der Selbsterkenntnis, der Erforschung der Räume der Seele. Und insofern ein Weg über diesen Prozess der Entdeckung ihrer Identität, ihre Seele auch. Das ist gemeint auch mit diesem Stichwort ja auch einer, dann auch selbst, eine Entdeckung, ein Selbstbewusstsein, Subjektivität, Ermächtigung, dass sie so im Grunde ja auch hier darin Gott entdeckt. Das ist der Weg zur Freiheit, wo ich dann in meinem auch nächsten, also dem abschließenden Schritt auch hinkomme. Also ein Weg der Selbsterkenntnis, die gründet, was diese Eröffnung sagt, in der Gottebenweltlichkeit. Das ist das faszinierende Moment hier, auch in der Eröffnung der Seelenburg. Sie entdeckt hier im Grunde oder erinnert, entdeckt im Grunde auch hier diese Würde, die von Anfang an in den Schöpfungstexten gelegt ist, auch in den Menschen. Er ist diese Statue, dieses Bild, eben Gottes oder Gott-Ebenbildlichkeit als dieses Leitmotiv. Motiv. Teresa entfaltet im Grunde jetzt dieses Motiv der Moradas, diese Vielfalt der Wohnungen, der Gärten, auch in der Seele. Das wird heute auch im Grunde sehr stark bezogen, auch auf mystische Literatur aus dem Islam. Ich möchte nur auch die große puerto-ricanische Literaturwissenschaftlerin Luz López Baralt erinnern, die auch, das ist interessant für diese interkulturellen auch Arbeiten heute, eine Schülerin war, so lange Jahre der in Heidelberg tätigen Islamwissenschaftlerin und großen Mystikforscherin des Islam, Annemarie Schimmel. Das nur an der Stelle auch noch einmal historisch auch gesagt. Und Teresa erschließt hier 7 solcher Seelenräume mit vielfältigen Gemächern, Gärten und Wegen. Denken wir, so sagt sie, dass diese Burg viele Wohnungen hat, von denen einige oben gelegen sind, andere unten, wieder andere seitwärts, und dass sie ganz innen, in der Mitte all dieser Wohnungen, die allerwichtigste birgt, jene, wo die tief geheimnisvollen Dinge zwischen Gott und der Seele vor sich gehen. Es ist nötig, dass ihr auf dieses Gleichnis achtet. So Gott will, kann ich euch dann etwas von den Gnaden verständlich machen, die Gott nach seinem Belieben den Seelen verleiht, und von den Unterschieden, die zwischen ihnen bestehen, soweit dies nach meinem Verständnis möglich ist. Das sind diese 7 Wohnungen. Es ist ein Weg zunächst vom Außen in das Innere, um im Grunde auch all die Spannungen und so weiter auch zu entdecken, wenn wir auch auf das spüren, was uns vielleicht abhält, um einen geistlichen Weg zu gehen, wo wir nicht konzentriert sind. Das wird in unterschiedlichsten, vielfältigen auch Bildern auch dargestellt. Also ein Weg nach innen. Und dann ist ganz zentral für Teresa dann auch diese 4. Wohnung. Es geht hier um das innere Beten. Es ist im Grunde ein Entdeckungsprozess. Ein Entdeckungsprozess des Betens, um hinzukommen von einem doch äußeren Beten zu einem inneren Beten. Praktiken sind wichtig, Gebetspraktiken. Ja, sie ist Karmelitinnen mit einem streng strukturierten auch Gebets, auch Leben. Aber wichtig ist im Grunde auf diesem Weg das innere Gebet zu entdecken, weil das der Moment ist, um hineinzufinden, genau in diese auch Unio Mystica, dass Gott hier im Inneren der Seele dann auch spricht, auch diese Grunderfahrung dann der Liebe, der Liebesbegegnung mit Gott, die sie dann in den weiteren, ich das hier notiert habe, diesen weiteren, also Wohnungen 5 bis 7, die sie dann darstellt. Und das ist ja im Grunde so eine ganz zentrale und zentralste im Grunde auch Gestaltwerdung dann einer Einungsmystik, dieser auch Liebesmystik, für die eben Teresa von Avila, aber auch Johannes von Kreuz in der spanischen Mystik stehen. Dieses innere Gebet, also ganz zentrales im Grunde auch Moment der Teresa, dieses innere Gebet bedeutet, sich ganz Gott zu überlassen, allen Eigensinn ablegen. Wir sollen die Seele den Händen Gottes überlassen. Mag er mit mir machen, was er will, so sorglos, unbekümmert, um ihren Vorteil, wie wir nur immer sein können, und völlig ergeben in den Willen Gottes. Es geht um Gottes Sehnsucht und dieser Sehnsucht Raum zu geben, Gottes Sehnsucht nach dem Menschen, solo Dios basta, um so im Grunde frei zu werden. Und hier wird sie dann, das ist auch in der Morada 7 auch genannt, dass sie hier dieses Bild, was manche vielleicht auch kennen, auch dieser Raupe, die sich zum Schmetterling entwickelt, dass sie dieses Bild hier verwendet. Das heißt im Grunde dieser Schmetterling, der dann auch auf Gott hin im Grunde, ja, hinflattert, sich bewegt und in Christus dann auch hinein im Grunde auch stirbt. Und das ist im Grunde, ja, verdichtet, auch dieses Motiv des inneren Betens, dieser Einung mit Christus, mit Gott, dem Dreifaltigen, diese Sehnsucht Gottes in sich oder dieser Sehnsucht in sich Raum zu geben, ist aber verdichtet in diesem wunderbaren Motiv, was nämlich auch genau dann auch diese Gestalt der theresianischen Mystik auszeichnet, dieses Bild auch dann der Gottes- und Christusfreundschaft. Das ist zentral. Das ist im Sehnsinn ja ein Sterben dieses Schmetterlings in Gott hinein, in seine Liebe. Aber das bedeutet eben nicht im Grunde dann die Vernichtung. Wir haben ja auch Gestalten der Mystik, die Vernichtung meines Ichs, sondern sie lernt über diesen Weg der Onio und auch diese Erfahrung der Gottesliebe, lernt sie, ich zu sagen, also dieses Selbst als ein anderer, von dem ich sprach, mit Paul Ricoeur. Das heißt, es ist eine in dem Sinn Ermächtigung, in der zutiefst in einer Entmächtigung, in dem Sinn auch ein mystischer Prozess, alles zu lassen, was nicht Gott ist, was mich abhält im Grunde von diesem Weg auf Gott hin, dass in mir Gottes Sehnsucht auch Raum hat. Das ist jetzt auch eine Metapher. Sie merken, ich spiele jetzt auch mit dieser Metapher End- und Ermächtigung in einem mystischen Sinne. Das heißt, hier ganz im Grunde Gott Raum zu geben, um aber darin auch wieder ihre Identität zu finden. Und das ist eben dann das Faszinierende über dieses Moment und das Motiv dann auch der Freundschaft. Freundschaft ist ein zentrales, auch Schlüsselmotiv, auch der theresianischen Mystik. Inneres Beten heißt dann bei einem Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir wissen, dass er uns liebt. Und sei es auch, dass ihr ihn noch nicht liebt. Und so wird sie dann auch für mich gerade darin, auch hier zu einer Vorläuferin einer auch anthropologisch gewendeten, biografieorientierten, erfahrungsbezogenen Theologie. Das sind jetzt natürlich Begriffe nicht des 16. Jahrhunderts einer Theresa. Das sind Begriffe, die ich auch als hermeneutisch arbeitende Theologin von Karl Rahner und vielen anderen her ja auch hier auch nehme. Das heißt, es ist aber, denke ich, eine Gestalt auch einer Mystik, nicht die das Ich dann vernichtet, sondern sie findet zu ihrer Stimme, indem sie auch hier diesen Weg der Christusfreundschaft hier auch entdeckt. Und indem sie auch je neu diese Wege auch in der Seele, diese vielen Räume, Gärten, Paradiesgärten auch entdeckt. Und es ist auch kein einliniger Weg. Es ist ein Weg von höchster Dynamik nach innen, aber auch wieder dann nach außen. Wir werden immer neu nach von außen gerissen und immer wieder dann im Grunde dieses Spiel von außen und innen. Sich die Seele und auch sich der Seele zu vergegenwärtigen, das ist für Theresa über das Gebet möglich. Die innere Burg und auch die anderen Schriften Theresas sind immer wieder in dem Sinne neue Versuche, das, was das Gebet ist, zu beschreiben. Im Gebet stellt sich der Mensch vor Gott, erkennt er an, dass er Geschöpf ist. Diese verschiedenen Wohnungen entsprechen dabei den unterschiedlichen Weisen des Gebets. Sie führen vom inneren, vom äußeren, vom mündlich gesprochenen Gebet zum inneren Gebet. Theresa achtet das äußere Gebet natürlich nicht gering. Wie kann sie das auch? Sie ist Ordensfrau, sie hält sich an die Regel, die Gebetszeiten. Aber zentral ist im Grunde hier diesen Weg nach innen zu gehen, um im Grunde selbst, wie sie schreibt, zu Worten zu finden, die wie aus einer Tiefe zu kommen. Das schreibt sie in dem Kapitel zum inneren Gebet in der Seelenburg. Wie aus einer Tiefe kommen und noch von weiter auch innen. Ich zitiere Theresa hier nochmals. Ich habe den Eindruck, dass dieses Gebet etwas ist, das nicht im Herzen entspringt, sondern anderswo, noch weiter innen, wie aus einer Tiefe. Ich nehme an, dass es im Zentrum der Seele sei. Denn wahrlich, ich sehe Geheimnisse in uns selbst, die mich oft erschrecken. O mein Herr und mein Gott, wie groß ist deine Herrlichkeit? Das heißt, das ist ein Weg zu einem Gebet der Beschauung, also dieser Visio, dieser Unio. Und es ist ein Weg, um Worte zu finden, in denen dann im Grunde Gott selbst spricht, um die entsprechende Antwort auf den zu finden, der sie anredet, wenn sie betet. Wenn sie betet, betet Gott in ihr. Das ist der Schlüssel für diese Grundfigur der modernen Subjektivität, der Subjektwerdung, von der ich in meinem ersten Kapitel hier auch sprach. Das heißt, ein Weg der Subjektwerdung, der in der Tiefe von Gott her angeleitet ist, von Gott kommt. Es ist ein Entdeckungsprozess dieser Sehnsucht, die Gott hat nach dem Menschen, und Raum zu geben in den vielen Wohnungen, auch in der Seele, für dieses Sprechen Gottes, dem wir oder den der Mensch natürlich nur in eigenen Worten dann eine Sprache geben kann. Es bleibt ihr Wort. Das heißt aber, dieses innere Gebet ist eine Grundfigur, aus der heraus dann der Mensch und eben dann sie in ihren Texten ganz konkrete dann auch wieder äußere Worte findet, in denen sie und mit denen sie aber anleitet, entsprechend zu Gott zu sprechen und so auch dann von Gott zu sprechen und andere anzuleiten, einen solchen Weg des inneren Betens zu gehen. Sie entdeckt ihre Stimme, und dass sich, das ist hier meine These, eben dieses moderne Subjekt, also mit Teresa gesprochen, konstituiert gerade eben auch in dieser Begegnung der Gottesfreundschaft, Christusfreundschaft. Und das ist eben dieser höchste Vollzug dieses kontemplativen Lebens, aber es realisiert sich eben in auch unterschiedlichen Praktiken und auch diesem Weg auch nach außen. Das konkrete Beten ist Weg nach außen, aber eben auch dann ihre Weg in Spanien, Klostergründung, ihre Begleitung, geistliche Begleitung an der Seite auch vieler junger Schwestern zu stehen, aber auch eines Johannes von Kreuz und auch anderer. Ich habe das im Grunde auch nur auch mit jetzt auch zwei Zitaten auch von Theologen des 20. Jahrhunderts noch einmal zusammengefasst, dass Sie sehen, natürlich ist meine auch hier systematisch-theologische These angeleitet, auch hier aus unseren gegenwärtigen, natürlich auch theologischen, auch dogmatisch-theologischen, fundamental-theologischen auch Diskursen. Ich habe hier nur die Stimme auch des bedeutenden, verstorbenen Münsteraner Theologen Thomas Bröpper hineingeholt in seiner Anthropologie. Und hier benennt er ja auch ganz stark auch hier das Zentrum, wer der Mensch ist, im Grunde auch durch diese Zuwendung Gottes. Das heißt, wer sind wir? Wie kommen wir? Wie sprechen wir heute von Identität in einem christlichen Sinne? Durch diese Zuwendung Gottes. Und das ist das, was ich versucht habe, Ihnen mit Teresa zu zeigen. Gottes Zuwendung qualifiziert ihn unausweichlich zu einem antwortenden Wesen. Der Mensch existiert vor Gott und als Antwort auf Gottes anrufendes Wort. Und das ist, so Pröpper, die Grundauskunft biblischer Anthropologie, verdichtet in der Gottebenbildlichkeit. Und das haben wir gefunden in diesem Text, auch in der Einführung zu den Moradas der Seelenburg einer Teresa. Wer ist der Mensch, dieses antwortende Wesen? Und wir finden das in einer ähnlichen Weise in der protestantischen Theologie. Ich wollte Ihnen bewusst auch diese beiden Stimmen abschließend zeigen, gerade weil ich auch dann auch mit einer Waltraud Herbstritt, einem Jürgen Moltmann und natürlich vielen Forschern, Forscherinnen zu Teresa von Avila, auch Teresa als diese Stimme der katholischen Reform Ihnen hier vorgestellt habe, nicht einer Gegenreform jetzt in Spanien, wie es oftmals der Fall gewesen war, und darum auch hier die evangelische Stimme und die Ähnliches formuliert, das heißt, der Mensch, der im Grunde dieses Bild Gottes ist und was und wer der Mensch ist, gründet in diesem Gegenübersein auch Gottes. Nur von Gott her können wir zu unserer Identität finden, indem wir auch, so sagt es Ebeling, eben auch hier Gott die Ehre auch geben. Und so darum auch abschließend meine These, die ich am Anfang eingespielt habe und die hoffentlich Ihnen so auch über einige wenige Texte, die ich vorgestellt habe, Ihnen vielleicht etwas auch nahe gekommen ist. Für mich sind die Texte von Teresa und gerade auch dann die Moradas del Castillo Interior, die Seelenburg, reifer, faszinierender Ausdruck mystischer Theologie der frühen Neuzeit in Europa. Und sie stehen dafür, für das, was wir Menschenwürde nennen, für diese letzte Unverfügbarkeit menschlichen Lebens, auch in allen Debatten heute, um die Frage, wer ist der Mensch? Auch in den philosophischen Debatten heute, auch mit philosophischer Anthropologie, auch im schwierigen Gespräch mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen, dass wir als Christen und Christinnen das einbringen können, was ist Kern der Menschenwürde, diese letzte Unverfügbarkeit, die eben mit Theresa, aber auch in diesem theologischen auch Sinne, darum Moltmann, Waltraud Herbstritt, Pröpper, Ebeling, mein Denkansatz hier, dass wir im Grunde das bestimmen, aus diesem Gegenüber, auch Gott, von Gott und Mensch. Und bei Theresa ist es ja nicht ein jetzt statisches Gegenüber, sondern im Innen dann auch der Seele, Gott hier zu entdecken. Darum nur noch das abschließende Zitat. Ich komme an meinen Anfang zurück, auch in einem guten hermeneutischen auch Sinne. Ich habe begonnen mit der Poesie und zitiere nochmals eben aus diesem wunderschönen Gedicht, O Seele, suche dich in mir und Seele, suche mich in dir. Die Liebe hat in meinem Wesen dich abgebildet, treu und klar. Kein Maler lässt so wunderbar, O Seele, deine Züge lesen. Hat doch die Liebe dich erkoren als meines Herzens schönste Zier. Bist du verirrt, bist du verloren, O Seele, suche dich in mir. Danke dann auch für Ihre Aufmerksamkeit. Schließe kurz, Sie kennen auch das andere Gedicht, das auch vielfältigst ja auch gesungen wird. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Loris Töchter.